on CPAC! Who likes seeing ice in the airport on your way here? Who says a shout out to our ICE agents? And ladies and gentlemen, this morning is going to be a historic white pill.
Charlotte, was hören wir da?
Wir hören da den Benny Johnson, das ist ein amerikanischer rechter Kommentator, YouTuber und Podcaster. Er redet zu den Besucherinnen und Besuchern von der CPAC-Konferenz. Das ist Konferenz Conservative Political Action. Die findet jährlich statt und dort treffen sich die Exponenten von der konservativen Bewegung in den USA und ihre Anhänger. Heute ist es natürlich vor allem die MAGA-Bewegung, die hinter dem Donald Trump steht. Der Johnson feiert hier eins, also die Einwanderungsbehörde in diesem Ton.
Es ist Mittwoch, der 1. April 2026 und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast von Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Es freut mich, Charlotte Walser zu begrüßen. Charlotte ist unsere Korrespondentin in Washington D.C. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Ressort international vom Tagesanzeiger. Guten Tag, Charlotte.
Ciao, Christoph.
Charlotte, du warst in Grapevine, Texas, das ist ein Städtchen in der Nähe von Dallas. Und dort in dem Grapevine, Texas, hat eben die CPAC-Konferenz stattgefunden. Konferenz der Konservativen. Was hat dich am meisten beeindruckt?
Eigentlich die ganze Szenerie dort, also wie das hat ausgesehen, wie dort der Trump in allen Variationen ist gesehen, natürlich die MAGA-Hüte, die man ja kennt, T-Shirts, Rambo-Fahnen, also so Fahnen, wo der Trump in Rambo-Posen dargestellt wird, Zigarrenschachteln, Quietschenteli in Trump-Form, Glitzerjacke mit dem Trump drauf oder America First drauf, gefürchige Adler, also das, wie das dort hat ausgesehen, ja, ist schon recht eindrücklich gewesen. Neben Trump hat es auch Fanartikel zum Charlie Kirk gegeben, ermordeten rechten Aktivist, der ja eine Art Märtyrer von dieser Bewegung ist inzwischen. Was mich auch beeindruckt, ist, wie die Besucher das Bedürfnis haben, zu zeigen, dass sie Fans sind von Trump. Also viele waren so in Trump-Fahnen gehüllt. Es ist wirklich ein unglaublicher Personenkult dort, eine Verehrung von Donald Trump. Mir ist das recht sektenmässig vorgekommen, ehrlich gesagt. Man kennt es ja von MAGA, man kennt die Bilder, aber es ist noch mal ein bisschen anders, wenn man mit drin ist. Für mich war es ein bisschen unheimlich gewesen. Gleichzeitig hat es dort aber auch Leute in Anzügen, in Krawatten, die Strategen von dieser Bewegung. Ja, es ist eine recht schräge Mischung. Neben dem Optischen ist mir aufgefallen, wie sich die Szene selber feiert. Also mit der ständigen Wiederholung von den gleichen Slogans. Es hat so etwas Brainwashing-mässiges.
Ist die CPAC-Konferenz denn eine Erfindung von Donald Trump?
Nein, die ist schon 1974 gegründet worden, die CPAC, von Republikanern aus dem Reagan-Umfeld. Der Reagan hat dann noch eine Rede gehalten.
Thank you very much. Please. Looking to the past in an effort to keep our country from repeating the errors of history is termed by them as taking the country back to McKinley. Of course, I've never found that was so bad under McKinley. Under McKinley, we freed Cuba.
Und seither findet die jährlich statt. Also es ist die politische Konferenz der Konservativen. Früher hat es an dieser Konferenz auch so Debatten gegeben über verschiedene Denkschulen im konservativen Lager und über klassisch konservative Themen wie tiefere Steuern und so. Wo nachher die populistische Rechte ist stärker geworden, hat es eine Diskussion gegeben, wer da dazu darf gehören und wer nicht. Also der Steve Bannon zum Beispiel, der ehemalige Berater von Trump, der war lange nicht willkommen an dieser Konferenz, weil er zu rechts war quasi. 2017 ist er zum ersten Mal eingeladen worden, nachdem er auch Trump zum Wahlsieg verholfen hat. Und inzwischen hat MAGA die CPAC total übernommen, also wie sie ja generell auch die Republikaner übernommen haben. Die Stars an dieser CPAC sind jetzt die MAGA-Stars. Und die Konferenz ist auch viel grösser und wichtiger geworden. Früher ist sie kaum in den Medien behandelt worden.
Du hast uns mitgenommen in das Grapeville, Texas. Du hast uns geschildert, wie es dort aussieht. Aber wie müssen wir uns das vorstellen? Ist das eine Art Olma oder Zyspa für die Konservativen?
Ja, es ist eine seltsame Mischung. Man könnte vielleicht sagen, es ist eine Mischung aus Olma und auch bis Gütli, aber à l'américaine, das Ganze natürlich. Es hat unten in diesem Konferenzgebäude jetzt unten ein Saal gehabt, wo viele so Stänze waren, also allerlei, zum Beispiel von Abtreibungsgegnern, von rechten Medien, von Lobbyorganisationen, aber auch so von verschwörungstheoretischen Vereinigungen und nachher eben Fanartikel in jeder Form. Auch schräge Sachen, also es hat zum Beispiel einen Stand mit Billen gegeben, die angeblich Soldaten nehmen, damit sie sich dann besser konzentrieren können im Kampf. Der Stand war so dekoriert mit Kampfhelikopterbildern und die Verkäuferin dort, die hat wirklich ausgesehen wie ein Barbie, das zum Leben erweckt ist. Ich musste zweimal schauen, ob das wirklich eine echte Person ist. Und in diesem Saal mit diesen Ständen hat es eine kleine Bühne mit Rednern gehabt und nachher auch noch eine Bühne, wo sich Podcaster haben unterhalten. Und im gleichen Gebäude hat es noch einen Saal im ersten Stock gehabt und dort hat es eine grosse Bühne gehabt, einen grossen Saal mit Sitzplätzen für die grossen Redner quasi.
Hast du als Journalistin gut können arbeiten dort oder ist man dir misstrauisch gegenübergetreten?
Also die Legacy Media ist ja der Find dort. Das ist eine Art Kampfbegriff, Legacy Media, wie bei uns Chimpfort Mainstream Medien. In vielen Reden haben die Rednerinnen und Redner auch gesagt, man soll den Medien nicht trauen. Sogar ein Pfarrer, ein Pastor hat das gesagt auf der Bühne. Man kennt es ja, also der Trump redet auch immer so, dass er die Medien seien der Feind vom Volk, die Lügen und so weiter. Ich muss aber sagen, es war niemand mir gegenüber jetzt aggressiv gewesen oder so. Teilweise haben sie einfach nicht wollen mit mir reden. Was auch noch seltsam war, es hat eigentlich zwei Reaktionen gegeben, wenn ich den Leuten gesagt habe, dass ich Journalistin aus der Schweiz bin. Die erste Reaktion war eben, mit dir möchte ich nicht reden, weil Medien sind der Feind, die wollen uns immer reinlegen. Und die zweite Reaktion war so, dass man automatisch angenommen hat, ich sei Teil dieser Bewegung. Dass die Leute dann so Sachen gesagt haben wie, merci vielmal, dass du den Kampf in Europa für uns führst, dort ist es ja dringend nötig.
Du hast gesagt, es hat ein grosses Saal gegeben, wo Reden gehalten worden sind. Um was ist denn gegangen in diesen Reden?
Irgendwie immer wieder um das Gleiche. Also es ist mir so ein bisschen so vorgekommen, wie ein KI hat den Befehl bekommen, aus 7 Begriffen Maga-Rede zu machen und nachher das in 10 verschiedenen Versionen. Ein bisschen zugespitzt gesagt. Also einer von diesen Begriffen ist Wahlbetrug, dass die Wahlen 2020, die der Biden gewonnen hat, gestohlen worden sind. Dass der Trump eigentlich gewonnen hätte. Einer von diesen Begriffen ist auch die radikalen Linken. Wie gefährlich die sind, die Demokraten, dass die das Land zerstören wollen. Weitere Begriffe, Transgender, Einwanderer, Grenzen. Und natürlich auch Christentum, Gott, Familie. Über allem darüber, dass der Trump der beste Präsident je sei, das ist auch eigentlich in jeder Rede vorgekommen. Was mir uns aufgefallen ist, wie sie fast mantramässig haben betont, die Redner, wie stark und einig die rechte Bewegung sei. Sie sind stärker und einiger denn je.
So hat auch der Benny Johnson geredet. Den Benny Johnson haben wir ja am Anfang schon gehört. Lassen wir nochmal rein.
That is what we voted for, ladies and gentlemen. This is what we voted for. I'm sick of the blackpilling. I'm sick of people tearing at the movement from the inside. I want victories for our movement. Those victories have to be domestically here at home. So we are going to celebrate those. We're going to celebrate our historic movement this morning. Who's with me?
Was sagt der Benny Johnson, Charlotte?
Der Benny Johnson sagt, er habe genug von denen, die die Bewegung wollen schlecht machen oder spalten. Man soll sich gescheiter auf das konzentrieren, was man erreicht hätte. Er hat nachher noch gesagt, erreicht hätte man zum Beispiel, dass niemand mehr über Grenzen kommt. Er hat nachher so ein Bild gezeigt, ein Menschenleeres von der Grenze. Und er hat die Leute dazu aufgerufen, die Bewegung zu feiern. Es war schon fast ein Befehl gewesen. Und solche Appelle hat es viel gegeben an der Konferenz. Mir hat es gedacht, es hätte so etwas Verdächtiges. Also, man muss sich die Frage stellen, müsste man das so betonen, dass die Bewegung so stark und einig sei, wenn es so wäre. Es hat für mich fast ein bisschen verzweifelt getönt, weil jeder Redner sagt, wir sind so stark und einig wie noch nie. Weil es stimmt natürlich auch nicht, es gibt in dieser Bewegung durchaus Spannungen, weil die Preise so hoch sind, aber auch wegen dem Iran-Krieg. Ich glaube, wir kommen dann noch drauf. Es gibt ja auch ein paar rechte Podcaster, die Trump dann zur Wahl verholfen haben, die jetzt den Iran-Krieg kritisieren, zum Beispiel der Tucker Carlson. Der Benny Johnson, den wir gehört haben, aber nicht. Er sagt, das sei genau das, was wir dafür gestimmt haben. Also der Trump mache alles richtig.
Jetzt, wo wir ihn zweimal gehört haben, wer ist der Benny Johnson und wie wichtig ist der Mann?
Er gilt so ein bisschen als aufsteigender Stern an dem rechten Himmel. Er ist ein 38-jähriger YouTuber und auf seinem YouTube-Hauptkanal hat er 6 Millionen Follower. Und die Beiträge sind über 4 Milliarden Mal aufgerufen worden. Also es sind relativ eindrückliche Zahlen. Beliebt ist er vor allem bei jungen Männern. Überhaupt, die Podcaster und YouTuber, die spielen ja in diesem Universum von MAGA eine ziemlich wichtige Rolle. Sie haben Trump auch zu seinem Wahlsieg verholfen, glaube ich. Für viele von diesen MAGAs sind die Podcaster auch die hauptsächliche Informationsquelle. Also, die haben das Gefühl, dass, was die sagen, sei wirklich die reine Wahrheit, im Gegensatz eben zu Fake News Media, in Anführungszeichen, Legacy Media. Ja, der Konferenz mit dem Südstaaten-Korrespondent von der New York Times geredet, der selber ein Südstaatler ist und der die Südstaaten auch sehr gerne hat. Und das war noch interessant gewesen. Er hat das Gefühl, die Podcaster haben eine ganz grosse Rolle dabei gespielt, dass MAGA überhaupt so gross geworden sei. Weil früher nämlich die Leute im Auto haben öffentliches Radio gehört und heute hören sie eben die Podcaster.
Was sagen denn die normalen Besucherinnen und Besucher zu Leuten wie Benny Johnson? Applaudieren die? Ist das ein Star oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also da hat es viel Applaus und Jubel gegeben. Die Leute sind Fan von diesen Podcaster, wollen nachher auch Selfies machen, wenn sie sie irgendwie auf dem Gang treffen und so. Es sind kleine Götter neben dem grossen Trump, der Grossgott ist. Überhaupt hat es an dieser Konferenz sehr viel Jubel und Applaus gegeben und es sich selber feiern. Es hat aber auch Zwischenfälle gegeben. Ich kann vielleicht eine kleine Episode erzählen. Da ist eine Gruppe ist aus der Konferenz rausgewiesen worden. Ich weiss nicht genau, warum. Ich war draussen und habe es von draussen beobachtet. Und dann haben sie mit den Polizisten diskutiert draussen. Und das Argument von dieser Gruppe war, wir sind im Fall Patrioten vom 6. Januar, also von dem Aufstand, den es im Capital gegeben hat. Wir waren 4 Jahre im Gefängnis. Ihr könnt uns doch nicht aus dieser Konferenz rausschiessen.
These are J6 Patriots for 4 years.
I mean, there's two issues here. There's one going back to the CPAC.
Und das Erstaunliche war dann für mich, dass die Polizei das offenbar für ein valables Argument gehalten hat. Also die haben dann gesagt, wenn es so ist, dass die so Patrioten sind, ja, dann schauen wir nochmal, was wir da machen können. Wir reden mit dem Hotelmanager und so. Und das waren wirklich feistere Seelen. Mit Frakturschrift-Tattoos im Haus, Neonazi-Look.
Aber was ist noch aus denen geworden? Hast du denn die innerhalb von der Konferenz auch noch mal gesehen oder sind die nicht mehr aufgetaucht?
Nein, ich bin nachher eine Rede gelassen. Ich weiss nicht, ob man es am Schluss noch wieder hat reingelassen oder nicht. Ich habe einfach die kleine Diskussion dort mitverfolgt.
Du hast es bereits erwähnt. Naturgemäß hat sich an dieser Konferenz vieles um den Trump gedreht. Da feiert den Redner, den Donald Trump, als grössten politischen Strategen, den das Land je gesehen hat.
The generational coalition that Donald J. Trump, the greatest political strategist that this country has ever seen put together, with the help of people like Charlie, with Turning Point, with CPAC, everyone working together to that one common purpose. Prosperity for America, peace for America, and yes, indeed, greatness for the United States of America and putting the American people first.
Ja, wir hören hier den Jack Posobiec. Er ist ein rechter Aktivist, der auch schon in den Schlagzeilen war, wegen Sachen wie White Supremacy und Antisemitismus. Er ist so Anhänger von der Verschwörungstheorie, dass es Genozid an den Weissen gäbe. Und er hat in seiner Rede hat er über seine persönlichen Erfahrungen mit dem ermordeten Charlie Kirk geredet und eben über Donald Trump. Er hat gesagt, Trump sei der allergrösste, weil er eine Wählerkoalition habe zusammengebracht und eben so dieser Bewegung zum Sieg verholfen.
Ist denn der sogenannte allergrösste Donald Trump denn auch auftaucht an dieser Konferenz? Er wäre ja eigentlich der Superstar gewesen in dem CPAC.
Nein, er war der gross abwesend gewesen, quasi. Und zwar ist er das erste Mal seit 10 Jahren ist er nicht an der CPAC auftreten. Und das hat natürlich auch Fragen aufgeworfen, also ob er vielleicht Angst hatte, aufzutreten, weil eben in der Bewegung nicht alle den Iran-Krieg gut finden.
Sind denn Konferenzbesucherinnen und Besucher enttäuscht gewesen?
Schon ein bisschen, ja. Ich habe mit Teilnehmenden geredet, die bis zuletzt haben gehofft, dass er vielleicht gleich noch auftaucht, also so als grosse Überraschung. Aber gleichzeitig, es gibt auch grosse Bereitschaft von diesen Leuten, Trump in Schutz zu nehmen und durch alle Böden durch zu verteidigen bei allem. Also sie haben auch sofort gesagt, ja, vielleicht hätte er einfach etwas anderes zu tun gehabt. Für gewisse Leute ist einfach alles gut, was der Trump macht. Also, sie sagen auch, okay, vielleicht hat er eigentlich versprochen, dass er keine neuen Kriege anfängt, aber wenn er es halt jetzt für nötig hält, dann ist es nötig. Sie glauben ihm das. Auch bei den Benzinpreisen. Also, ich habe die Leute auch gefragt, ob es sie nicht stört, dass die Benzinpreise jetzt so hoch sind. Und ich hatte das Gefühl gehabt, dass viele das nicht zugeben wollen, dass es sie stört. Also, mir gegenüber vielleicht sowieso nicht, aber möglicherweise auch sich selber gegenüber nicht. Also sie reden sich nachher auch das schön. Zum Beispiel die Rita, wo ich mit ihr geredet habe.
Do you mind about that?
No, because in life, if you've lived long enough, prices of gas go up, they go down, they go up, they go down. What we're spending to keep our citizens safe is worth the price of this. Terrorism is on the rise, sadly. If you see horrible attacks all over the world, I mean, I don't want to focus on just one group, but it just so happens that it is one group that's doing 90% of the terrorism.
Ja, wir haben Rita gehört. Das war eine ältere Frau, die hat gesagt, also sie hat viel Lebenserfahrung und die Benzinpreise, die gehen doch immer ein bisschen auf und ein bisschen runter. Das sei normal. Und sie hat auch gesagt, das sei ein kleiner Preis, weil es ja um eine Gefahr ginge, um Terrorismus. Das ist natürlich auch das, was Trump immer sagt, dass ein kleiner Preis für mehr Sicherheit sei, wenn das Benzin teurer sei.
Womit wir beim Iran-Krieg angekommen wären, ein grosses Thema sicher auf dieser Konferenz. Wie war die Stimmung mit Blick auf den Iran-Krieg?
Ja, das war interessant, weil die Frage ist wirklich so ein bisschen über dem Ganzen geschwebt. Es haben sich ja eben auch rechte Figuren schon kritisch geäussert zu diesem Krieg. Wo sie haben gesagt, es sei nicht mehr America first, weil Trump ja eben versprochen hat, dass er genau das nicht mehr mache, Kriege führen irgendwo. Und die Frage spaltet Trump-Anhänger schon.
Dazu hat es eine sogenannte Bohnenabstimmung auf dieser Konferenz. Du hast die Bohnenabstimmung in deiner Reportage von dieser CPAC-Konferenz geschildert. Wir verlinken gerne die Reportage nochmal im Beschreib zu dieser Folge von «Alles klar, Amerika». Um was ist es gegangen bei dieser Bohnenabstimmung?
Also das war jetzt nichts Offizielles. Das war so eine kleine Lobbyorganisation, die dort einen Stand hatte. Eine Lobbyorganisation für MAGA-Kandidaten in den Wahlen. Und die hat auf dem Tisch von ihrem Stand hat sie 2 Gläser aufgestellt, so Einmachgläser und ein grosses Glas mit Bohnen. Und die Frage war nachher, unterstützt du den Krieg gegen Iran, ja oder nein? Jemand hat dann noch «Hell no» bei «Nein» unten dran geschrieben, also zur Hölle «Nein». Und wenn man «Ja» sagt, hat man Bohnen ins eine Glas können tun und wenn man «Nein», wenn man gegen Krieg ist, hat man sie ins andere Glas können tun. Und ich habe das so ein bisschen beobachtet im Verlauf vom ersten Konferenztag. Haben die Gläser, ist immer ungefähr gleich viel Bohnen sie in beiden Gläsern gewesen. Am Abend von dem Tag habe ich dann meinen Text geschrieben und am nächsten Morgen ist es auch immer noch gleichmässig verteilt gewesen. Ja, nein. Und plötzlich irgendwie, so innerhalb von einer halben Stunde oder so, ist das Ja-Glas prall voll gewesen. Ich habe ein bisschen gestaunt, wie es jetzt zu dem ist gekommen und habe nachher mit dem Journalist von der New York Times auch noch darüber geredet. Er ist überzeugt, dass da jemand beschissen hat. Also, dass es rigged ist, dass jemand einfach alle Bohnen in das Glas gekippt hat.
Einen Sack von dir heim mitgenommen, einen Sack Bohnen mitgenommen.
Ja, oder einfach der, der nebendran gestanden ist, einen Hampel oder zwei reingeschmissen, wo gerade niemand geschaut hat. Ich weiss es nicht. Wir haben uns auch gefragt, ob wir vielleicht selber schon ein bisschen verschwörungstheoretisch drauf sind. Es hat auch noch eine offizielle Abstimmung von den CPAC-Veranstalter gegeben. Dort war die Frage allerdings nicht, bist du für oder gegen Krieg, sondern bist du für ein entschlossenes Vorgehen gegen Iran. Und dort haben offenbar 89% gesagt, ja, da sind wir dafür. Es ist ja aber auch noch interessant, dass sie nicht gefragt haben, direkt, bist du für einen Krieg oder nicht. Die Abstimmung hat sowieso recht sowjetische Resultate gezeigt. Trump-Zustimmung war dort bei 96%. Aber eben, dass sie die Teilnehmer von dieser Konferenz, dass sie ist eine spezielle Gruppe, ist nicht repräsentativ für die Bevölkerung oder für die Republikaner. Eine Tatsache bleibt, dass Trump-Wähler gespalten sind, auch wenn vielleicht nicht die ganz hart gesottenen, die eben die CPAC besuchen.
Sind denn auch Exil-Iraner an dieser Konferenz gewesen, wenn das Thema Iran so wichtig war?
Ja, es ist eine grössere Gruppe von Exil-Iranern ist dort gewesen, mit Fahnen, und die waren sehr begeistert gewesen von Trump, weil er das Regime angegriffen hat, das Brutale, wo ja die Massaker gerade im Januar noch hat durchgeführt. Die waren recht laut gewesen, in den Gängen hat es immer so Sprecher gegeben, «Thank you, Trump», «Merci, Trump». Und die sind auch alle für Sohn vom Schah, für Reza Pahlavi, haben sich die ausgesprochen. Zum Teil haben sie so Hüte angehabt, wo drauf gestanden ist, King Pahlavi. Und ja, man muss dazu sagen, das sehen natürlich nicht alle Iraner so. Also, es finden nicht alle, der Sohn vom Schah sollte jetzt das Land übernehmen. Der ist durchaus umstritten. Und natürlich sind auch nicht alle begeistert von Trump seinen Angriff. Aber die Gruppe, die auf dieser Konferenz war, die sind Fans.
Was ist dir sonst noch aufgefallen auf dieser CPAC-Konferenz?
Mir ist noch aufgefallen, wie wichtig Verschwörungstheorien sind in dieser Bewegung, in dieser Szene. Also die gehören fest dazu. Das sind so die üblichen, wie Corona-Pandemie oder auch, dass es von Biden 7 Versionen gegeben oder dass Michelle Obama eigentlich ein Mann sei. Und natürlich eben die Sache mit dem Wahlbetrug. Aber ich habe wirklich auch sehr kuriose Verschwörungstheorien oder noch kuriosere Verschwörungstheorien gehört, die ich vorher noch nie gehört habe.
Zum Beispiel?
Ich habe mich an dieser Konferenz mit zwei Schwestern aus Texas unterhalten, Jane und Katie. Jane ist eine Primarschullehrerin und sie hat bei vielem das Gefühl, wir werden alle zusammen getäuscht. Sie hat immer gesagt, we are being played. Und zwar auch bei Sachen, so harmlosen Sachen wie der Kathedrale in Europa.
Look at the Vatican. When they were bringing in the new Pope and you were looking at those columns and you see that they're not broken and you see that they're all there and you know that a horse and a carriage and a donkey did not bring that over there. They didn't have the cranes. We need to find out what is the truth. Who did all this? Where are these people? How did these courthouses in Jasper County, Indiana, and Des Moines, Iowa, where did they come from? Why do they say founded? If the population is 400 in these small little towns and half of them are mothers and children and old ladies and grandpas, who built these things?
Ja, Jane behauptet hier, Kathedrale in Europa, zum Beispiel der Petersdom, hat man vor mehreren hundert Jahren gar nicht können bauen. Also das sei ja gar nicht möglich mit Eseln und Kerren und ohne Kräne und so. Eigentlich weiss man ja, wie die Kathedralen gebaut wurden. Also die waren ziemlich geschickt in der Renaissance Italien. Aber Jane, die traut dem einfach nicht. Sie hat da so ein Gefühl, dass etwas faul sei. Und das Gefühl hat sie bei ganz vielen Sachen. Ich habe sie nachher gefragt, wer uns die anlüge und warum bei diesen Kathedralen. Und auf das hat sie keine Antwort gegeben. Sie hat eigentlich immer gesagt, das müssen wir eben herausfinden. Jane hat viel von diesen Sachen, die sie so erzählt hat, sie im Internet recherchiert, also in Anführungszeichen recherchiert. Und nach der Unterhaltung mit Jane hatte ich nachher auch so ein Gefühl gehabt, nämlich, dass man das Internet, glaube ich, einfach abstellen muss. Weil, ja, wenn ich noch keine Videos dazukommen, so. Nein, Mensch, irgendwie hat mich das alles schon recht ratlos gemacht. es hat etwas Gefährliches, wenn die Leute das so Sachen finden und das für wahr halten und so. Und Jane ist ja eine Lehrerin, sie hat Zugang zur Bildung. Ja, man hat es wirklich ratlos gemacht. Sie ist einfach tief in diesen Rabbit Holes von diesen Verschwörungstheorien versunken.
Wenn man schon von Kathedralen redet, Gott und Glaube dürfen auch zwei wichtige grosse Themen sein auf dieser Konferenz, oder?
Ja, sehr wichtig. Also fast in jeder Rede oder eigentlich in jeder kommt Gott vor. Und zwar eben in Form von so einem christlichen Nationalismus, also, was für mich sehr irritierend ist. Gerade schon am Anfang der Konferenz hat der Pastor geredet, Franklin Graham, und er hat nicht gesagt, wir bitten Gott um eine gute Konferenz oder so irgendetwas, sondern er hat gesagt, danken wir Gott für den Präsident Trump. Es werde keine zweite geben wie der Präsident Trump. Ein Pastor, der das sagt, also wo quasi aus dem Trump einen Erlöser macht, fast schon. Das hat mich sehr irritierend gedacht. Und ein wichtiges Thema ist auch in vielen Reden Familie, Kind bekommen. Einer hat gesagt, seid fruchtbar und vermehrt mich, also wörtlich.
God says it directly to Adam. The first command to Adam is this: go, be fruitful and multiply.
Und zum Beispiel der Bannon, der sagt immer Amen nach jedem zweiten Satz. Oder ich habe an der Konferenz auch einen gesehen, der als Moses ist verkleidet war und mit den 10 Geboten ist rumgelaufen, sondern eine Tafel, der hat die Auffassung gehabt, man sollte dann auch alle Gesetze, sollte man setzen, einfach durch die 10 Gebote.
Ja, aber du sollst nicht lügen, ist doch auch eins von denen, oder?
Ja, genau.
Stichwort Wahlbetrug, aber das noch nebenbei. Also die CPAC-Konferenz findet in den USA jedes Jahr an einem anderen Ort statt. Dieses Jahr eben in Grapevine, das ist bei Dallas, Texas. Aber sie hat unterdessen auch Ableger im Ausland.
Genau, ja. Seit 2022 gibt es auch zu Ungarn so einen Ableger und seit 2024 auch zu Argentinien. Das ist natürlich kein Zufall, weil zu Argentinien ist ja der Javier Milei an der Macht und in Ungarn der Viktor Orban. Das sind beides Freunde von Donald Trump. Sie sind an der CPAC, wo ich war, auch dauernd gelobt und gepriesen worden. Neu soll es übrigens auch in Deutschland ein CPAC geben, das ist angekündigt worden an der Konferenz in Berlin oder in München. Und das ist nicht ganz zufällig, weil die AfD zählt ja auch zu den Freunden von MAGA.
Since we have a right now Kanzler, who is unfortunately continuing the left policy of Mrs. Merkel and damaging the country horribly. We are missing Ambassador Rick Renner, who was a great ambassador during the time of Donald Trump 01.
Das ist der George Weinberg. Charlotte, wer ist der George Weinberg?
Er ist der Vorsitzende von der Republicans Overseas Germany und vertritt den Trump-Flügel von der Republikaner in Deutschland. Und in dem O-Ton, den wir gehört haben, hat er gesagt, dass es in Deutschland schlimm sei, weil der Kanzler Merz leider die, in Anführungszeichen, linke Politik von der Angela Merkel weiterführe. Er hat nachher auch noch gesagt, in Deutschland seien die Menschen gezwungen, den linken Staatssender zu zahlen, der den ganzen Tag linke Propaganda verbreite. Es kommt uns vielleicht bekannt vor, in der Schweiz ist ja erst gerade abgestimmt worden über die SRG, über die Halbierungsinitiative. Man sieht an dem so ein bisschen, es sind überall die gleichen Themen, die bewirtschaftet werden. Die rechte Szene ist wirklich sehr vernetzt untereinander. Und an der Konferenz ist auch immer wieder zu hören, wie schlimm dass es in Europa ist. Failed Europe, vor allem England.
Die Rita, die haben wir schon mal gehört im Zusammenhang mit den Benzinpreisen. Die Rita hat sich auch zu England geäussert und zu der Schweiz.
For instance, I used to go to England all the time. I used to go every year. I used to work for the Beatles. I used to go to England every single year. I cannot even go to Britain now. Britain's gone. Britain can never come back because they made a very stupid mistake. Switzerland didn't do quite that bad. But England...
Ja, Konferenzteilnehmerin Rita sagt da, England sei verloren. Sie sei früher viel da gewesen und jetzt können sie nicht mehr her. Und der Grund für sie ist, sie Einwanderer, Muslim, die angeblich sehr gefährlich sind. Sie hat auch gesagt, in der Schweiz sei es nicht ganz so schlimm.
Bist du oft auf die Schweiz angesprochen worden? Es ist ja auch nicht gerade ein Lieblingsland von Donald Trump, wie wir wissen.
Ja, ich bin schon darauf angesprochen worden, aber eher auf Touristisches. Also im Sinn von, oh, Schweiz, ich bin auch schon mal dort gewesen, Luzern, so schön. Oder ich möchte unbedingt mal in die Schweiz, es muss so schön sein dort, so eher. Vereinzelt bin ich auch gefragt worden, ob es der Bewegung, also der Rechten in der Schweiz gut ginge, ob sie stark sind dort. Ich erzähle immer nachher gern, dass wir in der Schweiz nicht nur zwei Parteien haben, sondern viele und dass wir eine siebenköpfige Regierung haben.
Ja, da hast du aber etwas vorgenommen, wenn denen willst du unser Regierungssystem erklären, oder? Oder haben sie es kapiert? Oder wie ist das
gewesen? Nein, ist doch horizont erweiternd. Also ja, es ist noch lustig, die Leute staunen. Also gerade die siebenköpfige Regierung, das staunen sie aber schon noch. Fragen sie nachher, wie denn genau?
Ist auch etwas Eigenartiges und Spezielles. Ein grosses Thema war offensichtlich Ungarn. Und in Ungarn hat die CPEC-Konferenz ja gerade eben kürzlich stattgefunden.
Ja, in Ungarn wird ja zwei Wochen gewählt und vor einer Woche hat der Orbán seine ausländischen Verbündeten nach Budapest eingeladen. Es hat sich dort nachher wirklich einen recht eindrücklichen Aufmarsch von Rechten bis extremrechten Politprominenz versammelt in der ungarischen Hauptstadt. Also der Milei war dort, Le Pen, Salvini, Alice Weidel aus Deutschland, der Österreicher Herbert Kickl und der Geert Wilders aus den Niederlanden.
Und der Donald Trump ist ja auch aufgetaucht.
Ja, er hat gerade ein paar andere Sachen zu tun mit seinem Krieg, aber er hat eine Videobotschaft an seine Gesinnungsfreunde geschickt. Und er hat auch dem ungarischen Ministerpräsident Orbán wieder seine komplette und totale Unterstützung für die Wiederwahl versichert. Angeblich soll auch der J.D. Vance noch in Budapest auftauchen.
Die Wahl in Ungarn findet am 12. April statt. Gemäss Umfragen soll es knapp werden, aber wir werden es sehen. Knapp soll es auch bei den Kongresswahlen Anfang November in Amerika werden, Charlotte.
Ja, die Zwischenwahlen sind natürlich auch ein grosses Thema an der Konferenz. Dass man sich darauf konzentrieren müsse, die zu gewinnen, statt eben über einen Krieg zu streiten.
Dazu gehört der Auftritt von Steve Bannon, einem ehemaligen Trump-Berater und Podcaster, den wir auch schon erwähnt haben. Er ruft die Basis auf, zu kämpfen.
You put your shoulder to the wheel and we are gonna win. We're gonna hold the House and hold the Senate. And have President Trump come back to mass deportations. We have the right policies. We just need the resolve to see it through, finish what we started. This is the power of this movement. The only way we're going to win in November is to go back what got us through in 24, what got us through in 20, what got us through in 16. Grassroots effort, going door to door. And if we do that, the Sunland Uplands is in front of us. If we don't, we're going to lose the country. Fight on.
Was sagt da der Steve Bannon, Charlotte?
Steve Bannon sagt, dass MAGA 2016, 2020 und 2024 gewonnen habe, weil die Leute, die dazu redet, im Saal von Tür zu Tür sind gegangen, sich eingesetzt haben und Trump-Wähler eben an die Turnen gebracht haben. Also Klammerbemerkung, es stimmt natürlich nicht, dass der Trump 2020 hat gewonnen hat, das behaupten sie immer nur. Und er sagt auch, wenn die MAGA nicht gewinne im Herbst, die Republikaner, dann sind sie das Land verloren. Wenn sie gewinnen, dann können wir nachher die Massendeportationen fortsetzen.
Wird der Aufruf von Steve Bannon und auch von anderen dazu beitragen, dass der Trump und seine MAGA-Republikaner im Herbst werden gewinnen?
Ich glaube, es ist zu früh, für das zu sagen. Im Moment gehe ich schon eher davon aus, dass die Republikaner mindestens das Repräsentantenhaus verlieren. Ja. Weil es gibt ja eben, darf man nicht vergessen, nicht nur den Herd MAGA-Kern, der an eine solche Konferenz geht. Es gibt ja noch andere, die für den Trump gestimmt haben und die jetzt vielleicht nicht so begeistert sind. Das zeigen ja auch die Umfragen. Also die hohen Preise, der Krieg, das stößt nicht überall auf Begeisterung. Aber bis im Herbst kann noch viel passieren. Und was ich auch muss sagen, was mir an dieser CPAC so richtig bewusst ist worden, auch wenn die Republikaner verlieren, die fanatischen MAGAs, die werden nicht verschwinden. Also die Leute, die gehen nicht zurück zu einer traditionellen republikanischen Partei, die wird es weiterhin geben.
Ja, und man wird einen Umgang mit diesen Leuten finden. Charlotte, danke vielmals für deine Eindrücke von der CPAC-Konferenz in Grapeville, Texas. Und vor allem auch besten Dank dafür, dass du immer dein Mikrofon angehebt hast. Aber sag mal, hast du auch sonst noch etwas mitbekommen von Texas?
Ja, ein bisschen. Ich finde es immer noch wichtig, dass man sich auch außerhalb der Konferenz auch so ein bisschen umschaut. Grapevine ist ein herziges kleines Städtchen und es hat dort freundliche, sehr herzliche Menschen. Es hat Bars mit Live-Musik, also so ein bisschen, wie man sich das vorstellt in Texas, Cowboy-Bars mit guter Stimmung.
So, also tönt sie der Talbots Bar in Grapeville, Texas. Charlotte, danke vielmals, bis dahin. Damit kommen wir zum Schluss zu unserer Rubrik Q&A, Sie fragen, mir antwortet. Und wir haben heute eine Frage von Marion Perry-Meyer aus Unterzickental. Das ist eine schöne Gemeinde im Kanton Aargau. Marion Perry-Meyer interessiert, wie du, Charlotte, den Safe Act interpretierst. Das ist das Gesetz, das zurzeit diskutiert wird. Es ist ein Gesetz, das um die Wahlbeteiligung und um das Wählerrecht geht. Wie stehen die Chancen, dass das Gesetz, der Safe Act, angenommen wird? Und was wären konkret die Folgen von dem Safe Act? Charlotte, du hast auch schon über das Thema geschrieben. Wie beurteilst du den Safe Act zu dem Wahlrecht?
Zuerst habe ich gedacht, Trump hat vielleicht recht in diesem Punkt, muss ich sagen. Weil mir ist es irgendwie logisch vorgekommen, dass man sich identifizieren sollte für das Wählen, also dass man seine Staatsbürgerschaft belegen sollte. Aber nachher habe ich mich ein bisschen näher damit befasst und habe gemerkt, dass viele US-Bürgerinnen und US-Bürger die Papiere gar nicht haben, die mit dem Gesetz verlangt würden, für das sie sich als Wählerin oder Wähler registrieren könnten. Jeder Zweite in den USA hat keinen Pass, viele haben auch keine Idee. Also ja, es ist, man darf nicht vergessen, ein grosses Land und viele können sich Auslandreisen auch gar nicht leisten. Also warum sollten sie einen Pass haben? Und viele haben auch keinen Geburtsschein. Wenn jetzt das für Zwischenwahlen verlangt würde, dann könnten ganz sicher viele nicht wählen, weil in den USA kommt man nicht so schnell an Papier. Das weiss ich aus eigener Erfahrung. Es kommt noch dazu, dass die Bundesregierung, wenn das Gesetz durchkommt, nachher Kontrolle über die Wählerregister hätte. Das ist schwierig, weil eigentlich Bundesstaaten zuständig sind für die Durchführung von Wahlen. Was man auch muss sagen, ist, dass Untersuchungen gezeigt haben, dass es eigentlich kaum Betrug gibt. Also man muss eidesstaatlich unterschreiben, dass man US-Bürgerin oder Bürger ist, wenn man wählen will. Und es sind nur Einzelfälle, die Ausländer probiert haben zu wählen. Also zusammengefasst, wenn das Gesetz angenommen würde, würde viele von den Wahlen ausgeschlossen und die Bundesregierung hätte Kontrolle. Also das sind die gleichen Leute, die bis heute behaupten, die beiden haben die Wahl 2020 gestohlen. Aber das Gesetz wird wahrscheinlich nicht angenommen, weil im Senat kommt es nicht auf die nötigen 60 Stimmen.
Also ist das ein grosser Sturm im Wasserglas?
Nein, das kann man so nicht sagen, weil der Trump hat am Dienstag jetzt gerade ein Dekret unterzeichnet mit neuen Regeln für die Briefwahl, wo vorschreibt, dass Bundesbehörden die Wählerregister erstellen sollen. Und nur die, die in diesen Registern sind, sollen Briefwahlunterlagen bekommen.
Man muss vielleicht sagen, wenn du sagst Bundesbehörde, Charlotte, dann meinst du Behörde aus Washington, also für das ganze Land, im Gegensatz zu den Behörden in den Bundesstaaten, also in der Föderation, oder? Verstand ich das richtig?
Genau so, ja. Und das letzte Wort haben wahrscheinlich Gericht, weil verfassungsrechtlich sagen, der Trump dürfe das gar nicht, das sei rechtswidrig. Wenn das so umgesetzt würde, dann könnte es bedeuten, dass Demokraten am Wählen gehindert werden, weil sie wählen doppelt so häufig brieflich wie die Republikaner, das weiss man aus Untersuchungen. Wenn es nicht durchkommt, dünkt es mir, dass es trotzdem Folgen hat, weil einfach schon rein das Misstrauen, das der Trump die ganze Zeit sagt, zu dem Wahlbetrug und so, es ist schon etwas sehr Gefährliches, wenn eine Demokratie, wenn die Menschen gar nicht mehr in einer Demokratie nicht mehr an Wahlresultate glauben. Und Umfragen zeigen auch, dass das Vertrauen wirklich schwindet. Schon eben Monate vor der Wahl hat man Zweifel daran, dass die Wahl korrekt und sauber durchgeführt wird. Und das ist ein Problem.
Falls Sie auch eine Frage haben, schreiben Sie uns. Unsere Mailadresse ist podcast@tamedia.ch. Danke vielmals, Charlotte, und tschüss nach Washington D.C.
Ciao, Christoph.
Das war eine neue Folge von «Alles klar, Amerika» am USA-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. In einer Woche redet hier der Noah Fendt weiter mit unserer Korrespondentin, der Charlotte Walser, in Washington D.C. Am Mikrofon in Washington war besagte Charlotte Walser. Für die Produktion verantwortlich ist besagte Noah Fendt und mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.